Herzlich willkommen zum Workshop Wie schreibe ich ein Abenteuer auf der Conspiracy am 23. Mai 2020. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel und ich begrüße einen sehr lebhaften Chat, der hier sich zusammengefunden hat, um dem Ganzen zuzuhören. Und wir wollen uns heute, wie der Titel des Workshops schon sagt, mit der Welt des Abenteueraufschreibens beschäftigen, die nochmal ein bisschen anders ist als die Welt des Abenteuergestaltens. Denn beim Abenteueraufschreiben geht es jetzt wirklich darum, wie fasse ich ein Abenteuer zusammen, damit auch vielleicht jemand anders damit umgehen kann. Andreas, wie sind wir auf dieses Thema gekommen?
Das sind Fragen, die durchaus immer wieder auftauchen. Wenn man über Abenteuerschreiben redet und nicht sagt, worauf man raus will, ob man Abenteuer entwickeln für die heimische Runde oder für Veröffentlichung, hat man meistens einen gemischten Trupp an Leuten da sitzen. Die einen wollen gern wissen, wie man veröffentlicht wird, und die anderen wollen wissen, wie man zu Hause ein cooles Erlebnis macht. Und insofern haben wir uns gedacht, reden wir da doch mal drüber. Mal abgesehen davon könnte das auch ein kleines Nachfolgeprojekt von Abenteuer gestalten werden, nämlich Abenteuer aufschreiben. Da müssen wir mal gucken, ob wir da genug Material zusammenkriegen, um ein Heftchen zu füllen.
Ja, genau. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Also wir haben so grob 5 Teile im Bereich des Workshops. Im ersten wollen wir uns ganz kurz über die Voraussetzungen unterhalten, was nötig ist, um Abenteuer aufzuschreiben. Im zweiten Teil gucken wir, was gute Texte ausmacht. Im dritten Teil werfen wir einen Blick auf Strukturen und Formalia. Klingt langweiliger als es ist, hoffe ich. Im vierten Teil gucken wir uns dann an, wie es ist, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten. Da kann ich dann aus meiner Perspektive ein bisschen berichten. Da ist aber jeder Verlag natürlich ein bisschen anders. Und im letzten Teil können wir uns dann mit Fragen beschäftigen, die hier noch aufgekommen sind.
Also als Warnung vorweg, das Abenteuer aufschreiben, das geht nicht nur um, wie reihe ich hübsche Worte aneinander oder wie gestalte ich das, dass sich das toll liest oder sowas, da kommen wir auch so ein bisschen drauf, aber beziehungsweise das ist auch ein wichtiger Teil, aber es geht auch sehr viel darum, um den Veröffentlichungsweg, weil das eine geht einfach nicht ohne das andere. Also wenn es ums Aufschreiben geht, dann muss man halt auch wissen, wie kriege ich den Kram denn zum Verlag, und zwar auf eine Art und Weise, dass der auch was damit anfangen kann. Sonst veröffentlicht man halt auf seinem eigenen Blog. Ist auch sehr schön, freuen wir uns alle wahnsinnig. Es ist nie falsch, tolle Texte zu lesen, die irgendwo im Internet veröffentlicht werden. Aber ich nehme an, dass das Veröffentlichtwerden beim Verlag durchaus für viele ein Ziel ist.
Das hat natürlich dann immer ganz andere Ansprüche an den Text und auch an zum Beispiel das Abenteuer. Also wenn man sein Abenteuer für die heimische Spielrunde aufbereitet, dann hat man ein Publikum von circa 5 Leuten oder vielleicht noch ein paar mehr. Wenn man das Ganze aber veröffentlichen möchte, dann hat man natürlich ein weitaus größeres Publikum, und dann tritt man natürlich in gewisser Weise in Konkurrenz zu vielen, vielen, vielen Abenteuern, die bereits erschienen sind. Und ich denke, da werden wir auch drauf eingehen. Aber fang einfach mal an mit dem lockeren Einstieg. Was sind denn die Voraussetzungen fürs Abenteuer aufschreiben, Andreas?
Ich würde gerne mal in die Runde fragen, ob jemand, weil das ist ja ein Workshop, insofern muss das Publikum einbezogen werden. Ihr dürft jetzt mal kurz tippen. Was glaubt ihr denn, ist die grundlegende Voraussetzung, mein Abenteuer zu veröffentlichen? Mal gucken, ob irgendjemand was teilt. Also einer tippt schon, 2 Leute tippen schon, sehr schön.
Wir haben einmal von Tegris, die Idee muss neu sein. Marco geht in eine ähnliche Richtung, eine gute Idee haben. Dann Weird Headshot schreibt Spielbarkeit für unterschiedlichste Klassen. Pixelens schreibt die deutsche Sprache. Und nehmen wir noch, da sind noch 3 weitere Meldungen, die kommen. Gute Strukturierung haben wir noch von Simon So. Und Auraka schreibt, es muss eine Idee sein, die viele anspricht.
Das ist alles richtig. Das sind alles Punkte. Oh, Kenntnisse des Systems und der Regeln haben wir ja noch von Tegras. Sehr gut. Das sind alles Sachen, die wichtig sind und die wir auch in der einen oder anderen Form noch besprechen. Aber ich wollte wahrhaftig auf was anderes raus. Nämlich Grundvoraussetzung, veröffentlicht zu werden, ist, dass man das Mistding auch schreibt.
Ja, die Trickfrage am Anfang.
Die Trickfrage am Anfang, genau. Genau, da haben wir auch schon den ersten Lacher. Das Schlimme dabei ist, was sich Anfänger des Abenteueraufschreibens eben nicht bewusst machen, das ist häufig die erste und wichtigste Hürde. Dass man sagt, oh Alter, ich würde gern ein tolles Abenteuer machen und ich habe hier so eine super Idee. Wir haben hier dieses super Abenteuer gespielt, was ich mit meiner Gruppe hatte. Das war total spitze. Und das schreibe ich jetzt auf und das finden bestimmt andere Leute ganz toll. Dann kommen noch die anderen Leute in der Gruppe, die sagen so, ja, das war voll super, das musst du aufschreiben. Und dann setzt man sich hin und stellt fest, wie viel Arbeit das ist. Das ist es einfach. Das muss man sich bewusst machen. Man muss sich in den Hintern treten, muss sich vor den Rechner setzen und muss Worte aneinander reihen. eine Tatsache, die man gerne verdrängt. Wir haben hier noch was. Moonwalk schreibt noch, für mich wichtig, am Tisch einfach anwendbar sein. Stimmt, da kommen wir auch noch drauf.
Ebenfalls, genau. Alles Aspekte, auf die wir gleich nochmal näher eingehen. Genau. Aber wie Andreas schon sagt, den Hintern in den Stuhl schwingen und dann anschließend in die Tasten hauen, ist tatsächlich erstmal die Grundvoraussetzung, um überhaupt was zu haben. Denn es gibt, wie bei Kurzgeschichten und Romanen, gibt es ganz viele Anfänge, aber nur wenige Sachen, also es bringt einem nichts, wenn der Roman nur halb fertig ist oder die Kurzgeschichte halb fertig. Und sie kann noch so schlecht sein, aber wenn sie abgeschlossen ist, ist sie erstmal fertig. Also dann kann man da wenigstens was mit anfangen. Und das ist bei Abenteuern ist das ebenfalls, gerade wenn man sie aufschreiben möchte.
Genau, ne? Und das ist so gerade, wenn man jetzt, keine Ahnung, Daniel angesprochen hat und sagt, hier, ich habe hier diese tolle Idee für ein Beyond-the-Wall-Abenteuer. Die ist so und so. Und Daniel sagt, das klingt spitze, schreib das mal auf. Du hast Zeit bis Ende Juni. Und Ende Juni hört man nichts. Und fragt dann irgendwie Mitte Juli mal nach und dann heißt es, oh ja, ich habe die erste Seite schon geschrieben, das kann nicht mehr lange dauern. Und dann hört man Mitte August so, ah Mist, ne, ich bin immer noch bei dieser ersten Seite, tut mir leid, ich habe jetzt doch keine Zeit. Das passiert halt relativ häufig, weil die Leute sich verschätzen, dass es eben Arbeit ist. Und ich kann durchaus verstehen, wenn man keine Lust hat, sein Hobby zur Arbeit zu machen. Man möchte nach einem Arbeitstag, ich meine, in Corona-Zeiten sind ja die Arbeitstage wahrscheinlich für viele ein bisschen anders als sonst, aber gerade stelle ich mir vor, ich habe so einen Homeoffice-Tag hinter mir, wo ich 8 Stunden lang auf den Rechner gestarrt habe und möchte dann meinem Hobby nachgehen, um mich dann nochmal 2 Stunden an den Rechner zu setzen und weiterzuarbeiten. Dass da keiner Bock drauf hat, verstehe ich. Aber wenn ich denn ein Abenteuer aufschreiben will, muss ich es auch machen. Sonst bringt's das nicht. Deswegen ein handfester Tipp vorneweg. Ich würde mit was Kurzem anfangen. Schreibt einen One-Page-Dungeon, eine Zeit lang waren irgendwie diese Pamphlets so ein bisschen in. Das ist dann auf einer Doppelseite zum Zweifach-Falten, dass man so diese Broschüren, diese Längsbroschüren, die man wie eine Menükarte im Restaurant oder so, dass man sich selber beschränkt auf die Größe von 2 Seiten oder auf von einer Seite. A, lernt man gleich, wie man strukturiert arbeitet, weil man nämlich seine Ideen auf diesen kleinen Platz kriegen muss. Und man ist relativ schnell fertig. Man kriegt sowas halt an 2 Tagen mal fertig geschrieben. Vielleicht noch einen 3. Tag zum Überarbeiten. Und dann hat man Erfolg und das ist schön. Wenn ich meine 10-teilige Megakampagne, die hinterher 700 Seiten Text werden sollen, wenn ich damit anfange, dann kann ich darauf wetten, dass ich das niemals fertig kriege.
Das ist auch der erste Tipp, den ich damals immer so mitbekommen habe von Frank Heller, dem ehemaligen Cthulhu-Chefredakteur. Der hatte auch immer ganz viele Leute, die ganz große Ideen hatten mit langen Kampagnen, weltumspannende Geschichten und so weiter. Alles irgendwie geboren aus Nyarlathotep's Schatten, weil man das so cool fand als Spieler und Spielleiter. Dann hat man eben selber Ideen gehabt. Und die grundsätzliche Antwort war, ja, schreib doch erstmal ein Abenteuer. Also nicht die Kampagne, mach doch erstmal ein Abenteuer fertig. Dann stellt man auch fest, ob einem das überhaupt liegt. Es kann auch einfach sein, dass man lieber Spiel leitet mit seinen eigenen Notizen, anstatt das Abenteuer so aufzubereiten, dass es jemand anders, der einen nicht kennt, auch nutzen kann. Das ist ja auch nochmal ein Faktor. Es kann durchaus sein, dass man einfach lieber dann für seine Gruppe Abenteuer gestaltet. Das ist völlig in Ordnung und die müssen dann auch nicht so aufgeschrieben sein, dass sie veröffentlicht werden können.
Genau. Und sogar mit dem einen Abenteuer würde ich dann sogar noch sagen, nehmt ein kurzes Abenteuer. Ich habe damals mit Buchrezensionen angefangen. Die konnte man dann einem Nachmittag runterschreiben. Die Qualitätsansprüche an Buchrezensionen sind halt nicht so wahnsinnig hoch, sag ich mal. Das wird halt überflogen und dann wieder vergessen von den Lesern. Und da kann man mal sehen, wie es ist, wenn man sich mal 3 Stunden hinsetzt und einen Text schreibt. Und für eine Buchrezension braucht man halt auch schon 3 bis 4 Stunden, wenn die halbwegs vernünftig strukturiert sein soll, ohne das Lesen. Und das wirkt ja immer sehr viel weniger. Wenn man die überfliegt, denkt man ja, ach, da hat sich einer 10 Minuten hingesetzt. Nee, das sind auch schon mehrere Stunden.
Nun, jetzt haben wir die Voraussetzungen. Alle, die hier sind, haben jetzt Lust, was zu schreiben und die haben auch Texte schon fertig gemacht und so und können das alles. Und jetzt kommt dann der Schritt 2, wo auch ganz viele Ideen schon von gerade aufgegriffen werden können. Nämlich, ich gehe nochmal ein auf das, was Tegris vorhin gesagt hat, nämlich die Sache, die Idee muss neu sein. Wie ist denn da die Herangehensweise?
Ich möchte das gleich mal kurz relativieren. Neue Ideen gibt's nicht oder nur noch ganz, ganz wenig. Das ist sehr, sehr schwierig, eine wirklich neue Idee zu haben. Das heißt, wenn man sich selber das Ziel setzt, ich muss jetzt die absolut ultimativ neue Idee haben, die noch niemals irgendwann irgendjemand wo geschrieben hat, dann sind die Ansprüche an seinen selbst wahrscheinlich zu hoch und man wird das auch nicht fertig machen. Aber es muss halt schon eine gewisse Innovation da sein, wie man die vielen Ideen, die man hat, weil es ist ja meist nicht nur eine, sondern es müssen mehrere sein, wie man die so kombiniert, dass es eben neu ist. ist oder neu wirkt oder irgendwie neu umgesetzt ist oder so. Und deswegen der allererste Tipp, der stammt auch von Frank Heller noch, ein wirklich schlauer Mensch, muss man einfach mal sagen. Nehmt nicht die erste Idee, die euch zu irgendwas einfällt, sondern nehmt die dritte. Die erste Idee ist fast immer das Klischee.
Und die haben alle. Das ist der Punkt. Und wenn die dann durch sind, dann wird's interessant.
Wenn man überlegt so, ah ja, was könnte das denn für ein gruseliges Wesen sein, was in das Haus eingebrochen ist und Spuren hinterlassen hat, die die Charaktere verfolgen können, dann fällt einem, keine Ahnung, als allererstes, wenn wir mal Cthulhu nehmen, ein tiefes Wesen ein, weil das zufällig an einem Fluss ist, das Städtchen, wo dies spielt. Die Idee haben alle. Als zweites fallen einem vielleicht Ghule ein vom nahen Friedhof. Die Idee haben auch alle. Und das dritte ist dann irgendwas, was man eben bisher noch nicht hatte. Und wenn man den Eindruck hat, das dritte ist immer noch Klischee, dann nimmt man halt die vierte, fünfte oder sechste Idee. Man muss da so ein bisschen sammeln. Und dazu dann auch gleich der nächste Tipp, nämlich Listen schreiben ist super. Das ist eine tolle Übung. Das ist was, was man im eigenen Rollenspiel hinterher noch weiterverwenden kann. Und wenn man die Listen immer ein bisschen länger macht, als man sie brauchen würde, dann übt man nicht nur wahnsinnig, sondern man hat auch ganz viel Material, auf das man später noch zurückgreifen kann. Also, wenn ihr ein Detektivabenteuer vorbereitet, macht eine Liste mit Namen von Leuten, die auftauchen können. Braucht man sowieso. Und es würden vielleicht 5 Namen reichen und dann schreibt man eben 8 Namen auf. So, dann hat man 3 Namen, die man vielleicht einstreuen kann, unvorbereitet, wenn das dann doch nötig ist. Oder man hat 3 Namen, die man im nächsten Abenteuer verwenden kann und die nächste Liste wird dann einfacher. Und man übt auch gleich mal sich Namen ausdenken.
Wer am Donnerstag mit mir und Frank den Workshop zum Thema Bride of the Monster gesehen hat von Ed Wood, das Ganze haben wir auch aufgezeichnet, kommt dann demnächst auch auf unsere Podcast-Seite. Da hatten wir unter anderem rausgezogen aus dem Film Recycling. Ed Wood hat es geliebt, Stock-Footage zu benutzen von einem Alligator, der irgendwie durch den Wald geht oder sowas. Und dann hat er den immer reingepackt in seinen Film. Und genauso kannst du es auch mit deinen Ideen machen. Für deine Fantasy-Story die Liste hast mit besonderen Örtlichkeiten, dann kannst du die in einer anderen Kampagne nochmal einsetzen oder eben auch die Namen passen vielleicht auch zu einem Cyberpunk-Setting oder sowas, ja.
Und dann der nächste, beziehungsweise das ist kein Tipp, sondern das ist mehr was, was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen kann. Goodman Games, der Joseph Goodman, der hat ja auch so ein paar Regeln, die er seinen Autoren mitgibt, wenn die Abenteuer entwerfen sollen. Und eine Regel davon heißt, ein Abenteuer muss wenigstens 8 gute Ideen haben. 8 abgefahrene Sachen, die eben ein bisschen ungewöhnlich sind und die man gerne spielen möchte.
Und das ist echt nicht einfach.
Nee.
Das ist dann wirklich Arbeit. Da fängt es dann eben an, weil man muss ja überlegen, bei den 8 Ideen hast du aber vorher natürlich immer die ersten 3 durchgestrichen. Und dann fängt man an, schon ziemlich viele Ideen so rauszuhauen. Das ist wie bei so einem Beyond the Wall Abenteuer, was ja aus Tabellen besteht. Und ich finde es sehr schwer, ein Beyond the Wall Abenteuer zu schreiben, weil die Tabellen nämlich nicht nur eine Idee haben, warum der Troll den Damm baut, sondern eben 6 Ideen, warum der den Damm baut. Und davon ist dann eben keine Idee banal. Das ist eben das Besondere.
Das ist der Punkt. Ne? Wenn man diese 6 Ideen aufschreiben will, dann im Endeffekt im Abenteuer haben will, dann muss man sich wahrscheinlich 10 bis 15 Sachen ausgedacht haben und dann gut auswählen. Also 8 Stück. Es ist halt die Frage, ob 8 jetzt immer wichtig ist. Ich meine, die DCC-Abenteuer, die sind ja speziell designte Dungeons, die gut und spannend sein sollen und die Begeisterung am Tisch auslösen sollen und so. Das ist sicherlich nicht für jedes Abenteuer notwendig. Also ein gutes, gut strukturiertes, spannendes Cthulhu-Abenteuer kommt vielleicht auch mit 5 guten Ideen aus. Aber trotz allem, es müssen halt viele sein.
Genauso wie Frank Heller ist auch Joseph Goodman ein sehr kluger Mann. Der hat nämlich auch einen weiteren Aspekt aufgegriffen, womit wir uns im zweiten Teil des Workshops befinden. Wer ist denn die Zielgruppe bei so einem Abenteuer?
Genau, schreibt das auch nochmal in die Dingens. Wer ist die Zielgruppe von einem Abenteuer? Fangfrage natürlich.
Ja, natürlich.
Natürlich, sonst wäre es ja langweilig, genau. Ein paar Leute schreiben. Oh, mehrere Personen schreiben. Das
habe ich auch noch nie gesehen.
Cool, schreiben alle gleichzeitig. So. Spieler und Spielleiter schreibt Tom H., jawohl. Spieler und Spielleiter sagt Tegris, den Spieler muss es gefallen, der Spielleiter muss es leiten können. Gut, seien wir mal ehrlich, wie viel soll es geben? Ne? Also wir haben nicht so viel. Noch eine Frage zu den Listen. Wie macht ihr das, wenn ihr solche Listen erstellt? Einfach Brainstorming und dann auswählen oder lasst ihr das nochmal liegen und schaut einen Tag später drauf?
Ja, bei den Listen würde ich sagen, man sollte die Listen erstmal machen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann ist es tatsächlich nicht verkehrt, die liegen zu lassen und einfach einen Tag später nochmal drauf zu gucken und dann auch durchzustreichen, was einem nicht mehr gefällt oder zur Seite zu schieben. Der Vorteil ist übrigens auch beim Durchstreichen, man kann dann immer noch lesen, was drunter steht.
Ja, ich persönlich mache das mehr so, dass ich die Liste dann aufschreibe, wenn ich sie wirklich brauche, weil vorher ist das Abenteuer in meinem Hirn so ein bisschen hin und her gewälzt worden und ist so langsam gewachsen. Und wenn ich mich dann wirklich hinsetze, um die letzten Details mir aus, also die letzten vielen, vielen, vielen Details, weil das Anfangswachsen ist ja nur ein grobes Gerüst, dann brauche ich die Liste meistens relativ schnell und dann wird die erstellt und dann benutze ich die auch gleich. Ich würde das ausprobieren, was euch eher liegt und was ihr glaubt, was ist. Aber liegen lassen kann nie schaden beim Schreiben.
Das ist grundsätzlich gut, ja. Um auf die Frage nochmal einzugehen, wer die Zielgruppe ist, haben wir noch drei weitere Aspekte. Tegris meint noch, es könnten vielleicht Sammler sein. Moni schreibt, der Verlag, der es verkaufen soll, und schließlich Marco, die Zielgruppe des Wunschverlages. Nun, was ist denn jetzt die Antwort, Andreas? Was ist denn die Zielgruppe des Abenteuers?
Sammler. Tegras schreibt gerade, und das war nicht ernst gemeint.
Das ist okay. Mir bewusst.
Das wissen wir. Ja. Das wissen wir alle. Der Witz ist, es gibt, glaube ich, genug Verlage, die produzieren für Sammler. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Autor das dann weiß. Aber System Matters gehört definitiv nicht dazu. Und das sind ja diejenigen, die hier gerade die Tipps geben. Insofern.
Man darf auch nicht vergessen, dass Sammler die Szene am Leben erhalten. Ne?
Ja, eben,
ne? Die helfen, die Sachen zu finanzieren und so. Darf man auch nicht vergessen. Aber gut, das führt uns alles so weit weg.
Genau.
Die Frage ist, was ist jetzt die Antwort auf die Frage, Andreas?
Die Antwort ist die Spieler. Man sollte sich bewusst machen, dass die Spieler die Zielgruppe sind, für die man das Abenteuer schreibt. Und dann befindet man sich in dieser eigenartigen Situation, dass die Zielgruppe das Ding nie liest. Man sollte sich aber bewusst machen, dass eben die Spieler die Zielgruppe sind, diejenigen, die am Tisch hinterher den Spaß haben sollen. Denn wenn wir es für den Spielleiter schreiben, dann denken wir anders. Dann machen wir irgendwelche spannenden Hintergrundgeschichten oder wir glauben, die sind spannend, häufig sind es gar nicht. Oder wir schreiben irgendwie Weltendesign oder was auch immer. Aber das sind ganz viele Informationen, die die Spieler hinterher gar nicht brauchen. Das heißt, wir müssen uns beim Aufschreiben des Abenteuers überlegen, möglichst nur das reinzuschreiben, was den Spielern hinterher einen guten Spielabend macht. Mit anderen Worten, wir schreiben eine Gebrauchsanweisung. Wir schreiben keinen Roman, wir schreiben keine tolle Geschichte, wir schreiben keinen Belletristiktext, sondern wir schreiben eine Gebrauchsanweisung für den Spielleiter, um den Spielern einen coolen Abend zu machen.
Dieses Beispiel, also dieser Ansatz, dass die Spieler die eigentliche Zielgruppe ist und die aber nie das Abenteuer lesen wird, die befindet sich in dem sehr schönen Essayband, wie man Abenteuer schreibt, die nicht blöd sind, mal frei übersetzt, ebenfalls von Goodman Games. Und als ich das gelesen habe, musste ich auch erstmal darüber nachdenken. Ich fand das im ersten Moment gar nicht so zugänglich, weil ja der Spielleiter erstmal der ist, der das Abenteuer liest. Aber faktisch ist es ja so, wie du gerade beschrieben hast, Andreas, die Spieler kriegen das sozusagen mit und so. Ne? Das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Der Aspekt der Gebrauchsanweisung bringt uns dann sozusagen in den dritten Teil unseres Workshops, nämlich was macht ein guter Text aus? Und ich glaube, das Wichtigste, was auch die Gebrauchsanweisung beinhaltet, ist, dass ein guter Text dem Spielleiter die Arbeit erleichtern sollte.
Ich habe vor kurzem den Audiokommentar zu dem übrigens sehr coolen Rollenspiel Electric Bastionland gehört. Und da hatten sie einen wahnsinnig guten Vergleich, der mir vorher gar nicht so bewusst war. Den finde ich sehr gut. Und zwar der Vergleich zum Kochbuch. Der eine erzählte so, er wäre jetzt in Corona-Zeiten, hätte er irgendwie Plätzchen mit der Familie backen wollen. Und die hätten halt im Internet einfach mal gegoogelt, wie sie Schokoplätzchen backen. Und sie sind natürlich auf einen Foodblog gekommen. Und dieser Foodblog schreibt nicht einfach nur ein Keksrezept, sondern der erzählt erstmal eine tränenrührige Geschichte, warum diese Kekse die besten Kekse der Welt sind oder dass er sie damals mit seiner Omi immer auf dem Balkon gegessen hat, als er 8 war und sie immer sonntags auf ihn aufgepasst hat, weil die Eltern beim Poker waren oder was auch immer. Und wenn ich aber ein Plätzchenrezept google, interessiert mich mit Verlaub die tränenrührige Hintergrundgeschichte ein Scheiß. Ich brauche das Plätzchenrezept, weil das habe ich ja gesucht. Und das ist im Abenteuer halt genauso. Ich brauche etwas, das ist bei Kochbüchern jetzt nicht nur die Foodblogs, sondern eben auch bei Kochbüchern ist es so. Die Geschichte drumherum brauche ich nicht, sondern ich brauche ein Rezept, das ich in der Küche anwenden kann. Und zwar in der Küche, in der Praxis. Während ich die Hände voll Mehl habe, muss ich einmal kurz auf das Ding werfen und muss in der Lage sein, diese Plätzchen zu backen. Und genauso ist es am Abenteuertisch. Also zum Beispiel gehört dann dazu, dass ich nicht umblättern muss. Weil das Buch ist dann hinterher hin, wenn ich mit meinen matschigen Fingern dauernd hin und her blättern muss, um dieses Rezept zu Ende zu lesen. Das sollte dann schon auf einer Doppelseite da sein, das Rezept. Und das kann man sich, das Layout macht natürlich dann der Verlag, ne? Aber wenn man sich überlegt, wie lang man etwas aufschreibt, kann man das für den Spielleiter auch so machen, dass der am Tisch während des Spiels die Möglichkeit bekommt, Sachen schnell mal nachzuschlagen, während er das Abenteuer leitet. Und das geht eben nicht, dass er dann 5 Absätze lesen muss.
Und das ist eigentlich eine besondere Herausforderung für den Autor. Es ist ja so, also wir hatten ja gerade hier auch im Chat das Beispiel, dass Hintergrundgeschichten eher langweilig sind, gerade wenn sie sehr lang sind. Aber es gibt natürlich nur wenige Abenteuer, die völlig ohne Hintergrundgeschichten auskommen. Es gibt ja immer eine Situation, bevor das Abenteuer losgeht, da gewesen ist. Der große Magier hat einen Turm gebaut, der jetzt verlassen ist. Warum ist der Turm verlassen? Und so weiter. Das muss ja ein bisschen erklärt werden. Aber das kann man durchaus mit verschiedenen Wegen erreichen. Der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass man als Autor dem Spielleiter keine spannende Geschichte erzählt und erst ganz am Ende rauskommt, dass der Turm überhaupt nicht verlassen ist. Das sollte schon im Eingangsbereich sehr klar und deutlich erklärt werden. Aber ich sag mal, wenn deine Hintergrundgeschichte irgendwie nach 3 Seiten immer noch nicht zu Ende ist, dann muss die extrem viel kürzer sein.
Auch da hat Goodman Games wieder ein paar Regeln, auch wieder sehr schlau. Er sagt, die Hintergrundgeschichte zum Dungeon darf nicht länger als 5-6 Absätze sein. Wie immer bricht er natürlich seine eigenen Regeln ab und zu, ne? Also es gibt auch durchaus DCC-Abenteuer ohne 8 gute Ideen und es gibt auch welche, die vielleicht mal eine Seite Hintergrundgeschichte haben, aber damit hört es halt auch auf. Das muss man irgendwie schnell mal lesen können und dann möglichst schnell losspielen. Und das ist jetzt, wenn wir jetzt bei DCC sind, da sind es ja häufig Raumbeschreibungen. Der Vorlesetext, nach spätestens dem 4. Satz schweifen die Gedanken der Spieler ab, wenn die sich einen Vorlesetext anhören müssen. Insofern Vorlesetext 3, 4, 5 Sätze, mehr darf der nicht haben. Die Beschreibung des Raums muss so sein, dass erst das dasteht, was die Spieler sehen, damit der Spielleiter einfach das quasi überfliegen und weitergeben kann. Und dann kommen die speziellen Informationen, die wichtig sind, um den Raum zu leiten. Ich möchte da auf jeden Fall den Tipp geben. Es gibt einen sehr tollen Blog, der nennt sich 10-Foot Pole. Und der Autor hat nicht nur jedes einzelne Abenteuer aus den Dungeon-Zeitschriften rezensiert. Das sind über 150 Ausgaben mit jeweils 4 Abenteuern, glaube ich, oder so. Das heißt, man kann sich vorstellen, was das für eine Arbeit war. Der rezensiert wie am Fließband. Da ist, vergeht keine Woche, wo nicht irgendwie 1, 2, manchmal sogar 3 Rezensionen von Abenteuern, fast immer Oldschool-Abenteuer, veröffentlicht werden. Und der ist vielleicht ein bisschen zu streng in seiner Meinung, aber lest mal 3 oder 4 von diesen Rezensionen. Die sind nicht nur unterhaltsam, sondern man weiß hinterher, was der erwartet, wie man ein Abenteuer strukturiert. Und auch wenn das nicht immer 100%ig so umgesetzt werden muss, meiner Meinung nach, wenn man sich dran hält, hat man hinterher eine gute Struktur auf jeden Fall. Und wenn er was empfiehlt, kann man das auch kaufen normalerweise.
Genau, der hat auch eine schöne Liste mit empfehlenswerten Szenarien. Ja. Das ist auch sehr hilfreich und da sieht man dann auch, worauf es ankommt. Grundsätzlich als Tipp, wenn man jetzt ein Abenteuer geschrieben hat, und man wirklich den letzten Punkt gesetzt hat, dann sollte man das erstmal ein bisschen liegen lassen. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Und dann beginnt man mit der Überarbeitung. Und da kann man tatsächlich auch Aspekte herausgreifen, die Stephen King in dem sehr schönen Buch Leben und Schreiben festgestellt hat. Und da ist es dann eben so, dass es immer besser ist, wenn der Text anschließend um 20% gekürzt wird. Gerade bei Raumbeschreibungen, gerade im Bereich der Hintergrundgeschichte und so, das ist erstmal das A und O. Und dann kann man mit weiteren Überarbeitungen beginnen.
Ich würde das mal grob unter den neuen Begriff Informationsdesign packen. Also, dass man sich ab und zu mal bewusst, dass man den Text so designen muss, dass die Informationen vernünftig rübergebracht werden. Und es gibt immer wieder, gerade bei Anfängern halt diese Idee, ja, das muss auch irgendwie spannend zu lesen sein für den Spielleiter. Verabschiedet euch davon, wenn ihr ein Abenteuer schreibt. Es gibt Leute, die können das. Es gibt Leute, die es irgendwie schaffen, so ein Abenteuer spannend zu lesen zu machen. Aber das ist A, nicht unbedingt nötig, weil dazu ist das Abenteuer nicht gedacht. Und B, wenn ihr genug coole Ideen drin habt, dann wird das ganz von alleine spannend. Einfach, weil man die coolen Ideen lesen will. Das heißt, wenn man sich keine Gedanken drüber macht, einen Abenteuertext spannend zu machen, wird er meistens besser und meistens auch spannender, weil er nämlich kürzer wird. Die tränenrührige Hintergrundgeschichte des Bösewichts, warum er böse wurde, die aber die Spieler nie rausfinden, braucht kein Mensch. Ganz simpel. Die kann ersatzlos gestrichen werden.
Alles, was nicht am Spieltisch auftaucht, ist eigentlich unwichtig. Also ne, nur, was am Tisch tatsächlich dann auch vorkommt. Und wenn die tränenruhige Hintergrundgeschichte in einem Briefwechsel irgendwie vorhanden ist, den die Charaktere am Schreibtisch finden oder sowas, dann ist das was anderes. Dann gibt's da eine Möglichkeit der Interaktion, dann kann man daraus auch irgendwas ziehen.
Ja, genau. Oder eben andersrum als Design-Tipp, wenn ihr Informationen in einem Abenteuer drin haben wollt, seht zu, dass sie auch am Spieltisch relevant werden und dass die Spieler die erfahren können. Sehr, sehr häufig liest man langen Hintergrundkram, der nie bei den Spielern ankommt. Das ist unnötig normalerweise.
Gehen wir einen Schritt weiter und werfen einen Blick auf die Strukturen und diverse Formalia. Was ist denn bei der Struktur besonders wichtig und wie kann ich da ein bisschen was zu lernen?
Bei der Struktur ist besonders wichtig, dass man die so hat, wie der Verlag die möchte. Da sind wir bei der Zielgruppe, der Verlag, der es veröffentlichen soll. Wenn ihr ein Dread-Abenteuer schreiben wollt für den Daniel und ihr liefert hinterher einen 50 Seiten langen Text, Fließtext mit komplexem Aufbau und Fließdiagrammen und ich weiß nicht was, dann wird Daniel sagen, nett, aber nicht für uns geeignet, weil ein Dread-Abenteuer hat eine Drei-Akt-Struktur und ist kurz. Und hat vielleicht noch ein paar Listen am Textrand, die man gebrauchen kann während des Spiels. Ende.
Gleiches gilt natürlich für Beyond the Wall. Ne? Wenn ein Beyond the Wall-Abenteuer nicht aus Tabellen besteht, dann ist es erstmal nicht so geeignet.
Oder hier, geh nicht in den Winterwald. Wenn ein Geh nicht in den Winterwald-Abenteuer irgendwie 25 Seiten hat, dann hat sich das erledigt. Das ist nicht, das ja. Braucht der Verlag nicht. Insofern ist der erste wichtige Tipp, wenn ihr irgendwas machen wollt, guckt euch, das habt ihr ja sowieso schon, Abenteuer von dem jeweiligen Rollenspielsystem rumliegen irgendwo, weil deswegen wollt ihr dafür ja eins schreiben, weil ihr das ursprünglich mal gut fandet. Lest euch das durch, guckt euch die Struktur an und haltet euch an diese Struktur.
Wie habe ich gelernt, ein Cthulhu-Abenteuer zu schreiben? Ich habe mir natürlich vorher Cthulhu-Abenteuer angeguckt.
Genau so.
Und dann habe ich gelernt, alles klar, ein Cthulhu-Abenteuer besteht erstmal aus einem Einstieg, wo die Charaktere dann irgendwie verwickelt werden in den Plot, aus einem Mittelteil, wo irgendwie Recherche ist und aus einem Finale. Und zwischendurch gibt es ein paar Kästen mit irgendwie das Abenteuer in Kürze und am Ende ein Spielbericht und so und dann am Schluss natürlich die Werte der einzelnen NSC bzw. Monster, die vorkommen. Und das sind so Bereiche, wo man eben ne, Learning by Doing, ne? Also man guckt sich das erstmal an und dann imitiert man das erstmal. Und dann kann man später, wenn man wirklich dann, weiß ich, so zwei, drei Sachen gemacht hat und sich auch ein bisschen besser auskennt in den Bereichen, dann kann man auch beginnen, Strukturen aufzubrechen und neue Strukturen zu etablieren. Das geht dann auch mit Zusammenarbeit der Redaktion dann. Manchmal hat man ja sehr gute Ideen, wie man eine Struktur verbessern kann von einem Abenteuer. Und dadurch entstehen dann eben neue Strukturen.
Grundlegender Schreibtipp, wenn man Romane oder Belletristik veröffentlichen will, ist, man solle sich am Anfang an die Regeln halten und sie nicht versuchen zu brechen. Auch wenn tolle Autoren, die man vielleicht selber super findet, genau das gemacht haben. Man selber kriegt das am Anfang nicht hin. Auch wenn man noch so sehr glaubt, man würde das hinkriegen, das klappt einfach nicht. Also erstmal nach den Regeln schreiben, die Regeln brechen. Kann man dann hinterher, wenn man weiß, was man tut. Oder eben in Absprache mit dem Verlag. Hellcat fragt ihr, habt ihr irgendwo solche Vorgaben veröffentlicht? Habt ihr die Formalia irgendwo auf der Webseite?
Nee, auf der Webseite haben wir die Formalia nicht. Die könnte ich mal auf die Webseite bringen bei Zeiten. Das ist auch was anderes. Die Strukturvorgaben gibt es im Grunde nicht. Also ich gehe immer davon aus, dass, wie du schon sagtest, wenn jemand ein Dread-Abenteuer schreibt, dass er sich dann an diese Drei-Akt-Struktur hält und auch an die Form der Fragen bei den Charakteren und dergleichen. Und ansonsten muss man dann eben ein bisschen gucken. Also ich hoffe dann immer, dass wenn jemand sich für ein System entschieden hat, wo er gerne was schreiben möchte, dass er dann auch weiß, worum es geht, ja, in dem Ganzen. Genau. Ist immer sehr nützlich, das zu haben. Ich kenne das von, ich weiß gar nicht mehr, was ich letztens gehört habe. Es war irgendein Podcast, irgendein amerikanischer Podcast, wo, ich glaube, es war sogar Joseph Goodman in irgendwas, wo ihm dann Abenteuer angeboten wurden, wo sehr, sehr deutlich war, dass der Autor das Spiel überhaupt nicht gespielt hat und auch nie ein Abenteuer gelesen hat.
Ja, dazu. Das funktioniert halt nicht. Es gibt ja für Fernsehserien und so weiter, gibt ja diese Series Bibles. Ich glaube, für das ganz alte Batman, die ganz alte Batman-Serie, ist sowas mal im Internet gelandet, wo man sich mal durchlesen konnte, wie so eine Series Bible aussieht. Das waren aber, wenn ich mich nicht irre, 180 Seiten Text oder so. Das ist viel Material. Sowas aufzuschreiben ist relativ viel Arbeit und das lohnt sich nicht, das für jedes System, was man rausbringt, so die Arbeit zu machen, weil das kostet sehr viel Zeit und das dann so aufzuschreiben, dass andere Leute darauf zurückgreifen können. Zwei Abenteuer lesen reicht völlig aus und dann sieht man ja, wie ein Statblock auszusehen hat, meinetwegen. Ja, das sind ja so Sachen, sowas schreibt man dann halt ab. Oder dass man sich anguckt, okay, beim Raum haben wir am Anfang kursiv einen Vorlesetext und der ist kurz und so. Und Kleinigkeiten können dann ja auch geändert werden. Also wenn da ein paar Abweichungen sind, ist das überhaupt kein Problem. Der Text wird ja eh hinterher nochmal überarbeitet von der Redaktion. Der durchläuft ja mehrere Schritte bei so einer Verlagsarbeit, ne? Und das wird dann eh nochmal entweder vom Redakteur geändert oder der Redakteur wendet sich an den Autoren und sagt, hier, da müsstest du vielleicht nochmal den Absatz kürzen oder hier bräuchten wir nochmal einen längeren Text oder irgendwie sowas. Das passiert sowieso. Kleinigkeiten sind nicht schlimm.
Und neben der Struktur sind die Formalia noch ein Bestandteil. Wir versuchen mal, das relativ kurz abzuhandeln. Das ist nicht so wahnsinnig aufregend, das ist aber sehr, sehr wichtig. Und zwar geht es darum, dass ein, also zumindest bei uns, und ich kenne das nicht anders von anderen Verlagen, dass, wenn irgendwas eingereicht wird, da keine tollen Überschriftsformate verwendet werden, keine Tabellen gebaut werden, keine Bilder eingefügt werden im Text, kein Zwei-Spalten-Layout, was auch immer. Das einzig Wichtige, weil das wird alles zerstört im Layout, beziehungsweise es muss erst zerstört werden, was wahnsinnig viel Arbeit ist für uns. Das einzig Wichtige, was wir brauchen, ist eine schöne Textverarbeitungsseite mit Fett, Kursiv und Fettkursiv. Mehr gibt's nicht. Es gibt keine Schriftgrößen, es gibt gar nichts. Und dann macht man Verweise für den Layouter. Also, wenn man gerne eine Kapitelüberschrift haben möchte, dann ist das eine Ü1. Eine Überschrift darunter wäre dann eine Ü2. Dann gibt's darunter noch eine Ü3, Ü4, etc., etc. Wenn man einen Textkasten hat, dann wird der Textkasten nicht gebaut innerhalb des Word-Textes, sondern da wird Raute, Raute, Textkasten Anfang geschrieben, dann kommt der Text und dann steht da Raute, Raute, Textkasten Ende. Fertig. Tabellen sind das Schlimmste. Die müssen immer nur mit einem Tab-Stop gemacht werden. Das heißt also, wir haben 1, Tab-Stop, die alte Taverne. Dann kommt ein Absatz, 2, Tab-Stop, der alte Dorfbrunnen, etc., etc. So geht das dann weiter. Also keine Tabellen bauen oder so. Das ist wahnsinnig aufwendig immer. Wir müssen es immer umarbeiten, dann wieder zurück. Und das ist sehr lästig. Das sieht alles wie Kraut und Rüben aus, wenn man das schreibt. Das ist mir völlig bewusst. Da muss man sich dran gewöhnen. Das sieht dann erst im Layout wieder gut aus.
Die Layouter, die brauchen einen blanken Text. Das Einzige, was übernommen wird, ist Fett und Kursiv. Das ist alles andere bauen die eh selber. Und wenn die vorher erst aufwendige Sachen kaputt machen müssen, um sie dann wieder zu übernehmen, ist halt Quatsch. Die Schriftart, die wird vom Layouter ausgewählt. Das wird auch nicht übernommen. Die Schriftgröße wird vom Layouter ausgewählt. Das heißt, wenn das vorher alles einheitlich ist, ist das für den viel einfacher. Es gibt dazu, vielleicht kann man einfach 2 Versionen als Bewerbung einsenden, schlägt Marco vor.
Am besten ist immer wirklich die Fassung, die nicht gut aussieht. Ja. Wirklich, es ist überhaupt kein Problem. Es ist der Text, der mich überzeugen muss, nicht das Drumherum. Ja. Das Drumherum bauen wir selbst. Das kriegen wir, das wird auch dann alles cool werden. Ne? Wir wollen ja auch, dass das Ding, was der Autor bzw. die Autorin geschrieben hat, dass sie sich eben freuen, wenn das irgendwie dann toll aussieht. Das ist ja auch dieser tolle Moment, der dann nach wirklich sehr langer Zeit, wo dann nur mit Textverarbeitung gearbeitet wird, dann endlich das Layout da drauf kommt. Dann sieht man einmal, ach schön, jetzt sieht's auch netter aus. Aber bis dahin sollte der Text möglichst fehlerfrei sein. Und das funktioniert am besten in einem reinen Textdokument.
Und wie schaut es mit essentiellem Kartenmaterial aus, auf das sich der Text bezieht? Ja, das wird natürlich gebraucht. Da reicht normalerweise eine Skizze. Wenn ihr das hübsch kriegt, ist das wunderbar. Normalerweise wird es aber dann eh nochmal neu gebaut. Es sei denn, ihr seid selber schon Grafiker und macht es wirklich, wirklich hübsch. Dann kann man es manchmal verwenden. Aber würde ich mich nicht drauf verlassen. Eine Skizze reicht. Das würde ich einfach als Bilddatei mit dazu packen. Also nicht in den Text. Das muss dann nur wieder aufwendig rausgeholt werden, sondern macht es als Extra-Datei. Ein JPEG oder ein PNG-Datei oder so. Und dann reicht das vollkommen hin. Mit Verweis auf die Karte. Wenn ihr irgendwo in den Text die Karte haben wollt, weil ihr sagt, ich möchte jetzt hier schon mal ein bisschen Informationsdesign machen und ich möchte, keine Ahnung, das soll jetzt hier eine Doppelseite werden, auf der linken Seite die Karte, auf der rechten Seite der und der Text, dann wird das einfach als Layouter-Anweisung in den Text geschrieben. Dann steht dann da Raute, Raute an den Layouter, Doppelpunkt, hier bitte Bild einfügen, nämlich folgendes, so kurz wie möglich. Es reicht auch Bild einfügen, Karte, Punkt, JPEG, Ende. Das Ganze dann noch in Rot und Fett, dann mit der Layouter das auch sofort sieht, wenn er auf den Text guckt. Und dann ist die Sache erledigt. Diese Form von Formalia, ich glaube, würde davon ausgehen, dass jeder Verlag sowas mal geschrieben hat.
Gehe ich auch von aus. Ja. Das ist eine Lernphase, die man da hat, glaube ich.
Genau. Ne, das ist und fragt einfach beim Verlag nach. Also das ist, wir haben das definitiv. Ne, wenn ihr irgendwas irgendwie an DCC arbeitet und was übersetzen wollt oder so, kann ich euch das schicken. Oder wenn irgendwas anderes ist, dann schickt euch der Daniel das gerne. Ihr könnt auch bei anderen Verlagen. Genau, Tegras schreibt, Pegasus hat das definitiv auch. Genau, da habe ich das erste Mal gesehen in meiner Cthulhu-Zeit, wo ich also noch sehr viel Cthulhu gemacht habe. Das hat ein bisschen nachgelassen. Dass sowas existiert, glaube ich, bei allen Verlagen. Und man kann da einfach eine E-Mail hinschreiben und sagen, hier Leute, habt ihr mal einen Formalia-File? Ich würde euch gern was schreiben. Und dann kann man eventuell auch gleich mit dem Redakteur klären, ob die das überhaupt gebrauchen können oder ob die sagen, hier, tut uns leid, keine Ahnung, Winterwald, haben wir jetzt gerade nicht vor, was zu veröffentlichen. Brauchst du nichts für einreichen. Wir packen es höchstens auf die Webseite oder so. Und dann kann man sich das dann auch überlegen. Ich habe jetzt nur irgendein Beispiel genommen. Ich weiß nicht, was Winterwald geplant hat, aber sowas.
Und im Grunde haben wir dann auch so ein bisschen uns über Kontakt mit dem Verlag unterhalten. Ja. Ne? Also der Verlag arbeitet das Manuskript dann anschließend auf. Es wird dann einmal lektoriert, dann wird es nochmal korrigiert. Lektorat ist vor allen Dingen der Bereich, wo es darum geht, dass der Satzbau verbessert wird, dass, weiß nicht, vielleicht Worte nochmal, gerade bei Übersetzungen, nochmal irgendwie einem genaueren Begutachtung unterzogen wird und so weiter. Dann wird im Korrektorat wird dann nochmal Kommasetzung und Rechtschreibung korrigiert. Vielleicht nochmal einen Blick auf die Formalia und sowas gemacht. Also ist das wirklich eine Ü1, ist wirklich eine Ü2 und so. Und dann ist das eigentlich erstmal fertig. Dann geht das Ganze ins Layout. Dann wird das anschließend nochmal korrigiert, weil auch im Layout können nochmal Fehler passieren. Oder da sind Sachen, die einem bislang nicht aufgefallen sind, weil man die ganze Zeit nur auf eine weiße Textdokumentseite gestarrt hat. Und in einem Zwei-Spalten-Layout sieht man dann nochmal Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Und wenn das soweit fertig ist, wird es dann irgendwann gedruckt.
Genau. Und auch dann ist es noch nicht fertig. Ne? Also es ist ja, Lektorat ist ja immer so ein häufiger Kritikpunkt, wenn dann Leute ihr Buch aufschlagen, was sie gerade teuer gekauft haben und auf den ersten beiden Seiten finden sie gleich zwei Fehler. Dann ist das ärgerlich. Aber es ist nicht zu vermeiden. Man kriegt einen Text nicht hundertprozentig fertig. Wenn man irgendwo am Satzanfang einen Fehler verbessert, dann ergibt sich daraus vielleicht ein neuer Fehler am Satzende, den man dann übersieht. Es arbeiten alle Verlage kräftig dran, also alle, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe jedenfalls, die Fehlerrate so gering wie möglich zu halten. Aber es ist leider nicht perfekt. Und wenn man keinen professionellen Lektor und Korrektor da sitzen hat, der sowas eben einfach 8 Stunden am Tag macht und das trainiert hat wie verrückt, dann rutscht eben leider doch noch relativ viel durch. Deswegen ist es übrigens auch wahnsinnig wichtig, dass der Autor schon möglichst fehlerfrei arbeitet. Also sagen wir mal, im Lektorat werden 80% der Fehler gefunden. Das wäre schon eine super Quote. Wahrscheinlich ist es weniger leider, weil wir ja alle Hobbyleute sind. Aber sagen wir mal, es werden 80% der Fehler gefunden. Das sind aber halt Prozente. Das heißt, wenn der Autor vorher keinen geraden Satz geschrieben hat, die Satzzeichen einfach zufällig auf der Seite verteilt hat, dann rutscht mehr durch. Und dann der Korrektor findet dann von dem übrig gebliebenen vielleicht nochmal 80%. Und im Fahnenlektorat werden dann nochmal 50% gefunden. Und je mehr Fehler ganz am Anfang sind, umso mehr landen dann auch im Endprodukt. Also gebt euch auf jeden Fall Mühe. Das wäre vielleicht auch noch ein genereller Aufschreibtipp. Ihr müsst 120% geben, damit ihr hinterher 80% abliefert, weil Textarbeit funktioniert leider so. Man ist betriebsblind und man kann etwas, mit dem man nicht selber hundertprozentig zufrieden ist, hat hinterher normalerweise eine Qualität, mit der Verlag kaum was anfangen kann.
Man darf auch nicht vergessen, so ein Rollenspielprodukt ist ein sehr komplexes Produkt. Wenn wir Kochbücher rausbringen würden, wäre das Lektorat auch viel schneller erledigt. So ein Rollenspielprodukt ist so ein komplexes Ding, weil das eben Regelmechaniken drin hat. Das hat aber auch, sollte es auch noch gut zu lesen sein. Dann haben wir da wahnsinnig viel Bildmaterial drin, was im Text auch noch meistens dann irgendwie angepasst werden muss und so. Und das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Das sollte man sich bewusst sein, wenn man an sowas arbeitet. Aber nichtsdestotrotz, ne, bei all dem, was wir so gesagt haben, es ist schon ein tolles Gefühl, wenn man dann anschließend das Buch in den Händen hält und es ist fertig.
Das ist wahnsinnig gut, ja.
Das ist klasse. Dann kann man es einmal rumzeigen und dann ist das schon eine schöne Sache und man bekommt dann auch so ab und an mal ein bisschen Feedback, was irgendwie ganz cool ist, wenn man dann irgendwie liest, ach, da hat jemand mal ein Abenteuer gespielt von mir. Sowas ist toll, ne? Oder jemand auf einer Con bietet das an und so. Das ist wirklich klasse.
Das ist wahnsinnig gut. Ich erinnere mich noch an das Gefühl, als ich das DCC-Regelwerk in der Hand hatte, weil das war ja unmenschlich, die letzten paar Monate, weil halt die Strukturen von so einem großen großen Buch, dass die Statblocks alle gleich aussehen und dass die Begrifflichkeiten halt immer gleich sind, dass es eben wirklich überall ein Angriffswurf ist und nicht irgendwann eine Angriffsprobe und dass es eben der Schaden ist und nicht die Schadenspunkte und so eine Sachen. Das muss ja einigermaßen einheitlich sein, beziehungsweise es muss komplett einheitlich sein. Und dadurch, dass viele Leute übersetzt haben, ist es eben am Anfang nicht so. Und das alles auszumerzen war wahnsinnig viel Arbeit und es ist uns trotzdem noch einiges durchgerutscht. Aber wenn man das Buch dann hinter in der Hand hält, ist wahnsinnig toll. Also ist die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall. Bei mir ist es inzwischen so, dass mir das Schreiben selbst, die mechanische Arbeit auf der Tastatur rumzuklicken und Worte auf dem Bildschirm entstehen zu sehen, das macht mir inzwischen Spaß. Natürlich auch nur, wenn ich einigermaßen ausgeruht bin, ne? Aber das ist sowas, vielleicht hat man irgendwann Freude dran. Auch das Textbearbeiten hinterher, was man so gerne vor sich herschiebt, weil man hat man es endlich geschrieben, ist endlich fertig und dann muss man aber nochmal zweimal rübergehen und muss nochmal den Text überarbeiten und nochmal die Kommas neu setzen und nochmal Worte streichen und ich weiß nicht was. Das macht einem auch irgendwann Spaß oder eben nicht. Und wenn man irgendwann feststellt, es macht einem keinen Spaß, dann lässt man's. Man beendet aber bitte das, was man angekündigt hat vorher. Das wäre dem Verlag sehr, sehr wichtig.
Ja, wenn man es professionell macht, auf jeden Fall.
Ja,
wenn man es irgendwie einfach so, um sich selbst zu beweisen, das zu machen, dann kann man es natürlich auch einfach beenden. Und das ist dann auch nicht schlimm, ne? Also es reicht völlig, man kann das immer noch auf Cons spielen, wenn man sagt, ich würde gerne mal ein Abenteuer irgendwie aufschreiben und das irgendwie auch mal vielleicht für jemand anderen leiten. Da kann man das auch einfach in Notizen mit Spiegelstrichen machen und so. Das reicht auch. Das ist also auch völlig in Ordnung. Wir kommen langsam zum Ende. Ich greife jetzt die Fragen auf, die hier noch im Chat stehen und würde dann anschließend eine 2-minütige Pause machen, um dann den nächsten Workshop zu machen, wo wir uns dann mit allgemeinen Fragen hier aus dem Chat beschäftigen können. Ich gehe jetzt mal kurz auf die beiden Fragen ein. Teres hat noch gefragt, ist es sinnvoll, ein Exposé vorher zu schreiben, wenn man ein längeres Abenteuer einreicht? Da würde ich erstmal sagen, ja. Warum ist das sinnvoll, Andreas?
Das ist sinnvoll, weil du oder ich schon am Exposé normalerweise gut erahnen können, ob das hinterher für die Veröffentlichung taugt oder nicht. Das ist relativ schnell gelesen, ein Exposé. Also Exposé ist halt kurz, ne? Die kurze Zusammenfassung vom Abenteuer. Das ist quasi der Elevator-Pitch. Ne? Das ist so, am Anfang steht dann erstmal, ich möchte ein Abenteuer schreiben über das und das und das. Und in diesen 2 Sätzen muss dann erstmal klar sein, warum das überhaupt eine coole Idee ist, das zu schreiben. Dann gibt's eine grobe Zusammenfassung und so. So ein Exposé sollte nicht länger als eine Seite sein normalerweise. Naja, schlimmstenfalls 2.
Ja, also 2 ist dann aber wirklich dann bei komplexen Sachen. Also eine Seite reicht meistens aus, um rauszufinden, worum es geht. Und es ist dann eben auch schon sehr sinnvoll abzuschätzen, ob die Idee vielleicht schon mal da gewesen ist. Auch wenn wir vorhin gehört haben, ne, alle Ideen waren irgendwie schon mal da, das ist richtig. Aber natürlich suchen wir trotzdem nach Sachen, die vielleicht in der Variante noch nicht da waren oder die vielleicht in dieser Reihe noch nicht aufgetaucht sind. Ne? Das ist ja.
Genau, oder die einfach relativ selten aufgetaucht sind. Das reicht ja auch. Und wir kennen ja auch nicht alles. Vielleicht finden wir ja auch eine Idee neu, die gar nicht neu ist oder so. Das kann ja auch sein. Aber es ist also wahrhaftig für diejenigen, die das häufiger gemacht haben, relativ gut einzuschätzen, kann die Person, die das Exposé eingereicht hat, überhaupt schreiben? Weil man muss jetzt kein Profi sein, aber man muss halt schon einen geraden Satz irgendwie zustande bringen. Und man kann an so einer Struktur, wenn sich jemand, der da sowas einreicht, schon mal an die Struktur, die so ein Exposé hat, gut hält, kann man eben davon ausgehen, dass der sich auch hinterher dran hält. Während wenn man halt einen Fließtext kriegt, der überhaupt nichts mit dem Exposé zu tun hat, dann kann man schon ahnen, dass das hinterher auch nichts wird. Dann kann man sich dann überlegen, ob man quasi den Auftrag vergibt oder nicht. Also ein Exposé ist prinzipiell immer eine gute Idee, würde ich sagen. Man kann dann in Absprache mit dem Verlag aber auch durchaus, also die Rollenspielverlage sind ja dann doch so klein, dass das meistens über eine ziemlich persönliche Ansprache geht, so ein Auftrag. Und da kann man sich dann auch mit dem passenden Redakteur oder mit dem Verlagschef dann einfach mal unterhalten, wie das aussehen soll. Da ist dann auch schon viel zu erahnen.
Die 2. Frage von Weird Headshot lautet, wie sieht's mit dem Testen von Abenteuern aus? Es hat ja nicht jeder seine 20 Gruppen zur Hand. Macht das der Verlag dann oder wie läuft das? Im Idealfall hat der Autor seinen Abenteuer natürlich getestet. Sag mal, für Dungeon Classics ist es in den USA so, dass die Sachen so 10 bis 20 Mal gespielt wurden, bevor die überhaupt anfangen, das aufzuschreiben?
Ja.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Qualitätsstandard ist da sehr, sehr hoch. Ich glaube nicht, dass wir so einen hohen Qualitätsstandard erreichen können, weil wir auch, unsere Szene ist ja auch viel, viel kleiner. Aber trotzdem, muss ich sagen, finde ich das sehr beeindruckend. Also, als wir noch Cthulhu-Abenteuer geschrieben haben, Andreas, da haben wir die Abenteuer auch Probe gespielt. Und Patrick wird sich erinnern, da gab es ab und an mal Spielrunden, wo dann was getestet wurde.
Ja, also ich möchte sogar weiterführen. Ich würde nicht nur sagen, im Idealfall hat der Autor sein Abenteuer getestet, sondern ich halte es für eine Grundvoraussetzung, dass der Autor das Ding einmal mit seiner Gruppe getestet hat oder einmal sich eine Online-Gruppe gesucht hat, um das zu testen. Wir sind in Deutschland in einer kleinen Szene, man muss es nicht achtmal spielen. Wenn man es zwei oder dreimal spielen kann, ist sogar noch besser. Aber man sollte es einmal gespielt haben, einfach um zu gucken, ob da irgendwelche Kinken drin sind, die man dann vielleicht doch noch ausgleichen muss. Oder zum Beispiel, um das Informationsdesign zu verbessern. Weil man feststellt, jetzt habe ich hier das und das gesucht und das stand aber an einer anderen Ecke. Das muss ich nochmal anders machen. Dass ein Verlag etwas Probe spielt, bevor es veröffentlicht wird, habe ich noch nie gehört. Ich kenne keinen Verlag, der dazu die Zeit hat. Es ist so viel Kram, man hat so viele eigene Sachen, die gegebenenfalls gespielt werden müssen. Hier, wir spielen Schatten des Dämonenfürsten, damit die Podcasts fertig gemacht werden können und damit hinterher die Notizen veröffentlicht werden können. Wir starten demnächst die DCC-Kampagne, damit wir halt auch verlagsintern nochmal spielen und so. Und dann zusätzlich noch irgendwelche anderen Abenteuer da einfließen zu lassen, die Zeit hat kein Verlag. Ich glaube nicht, dass das stattfindet.
Das glaube ich auch nicht. Es gibt natürlich Sachen, die man dann irgendwie nachher mal spielt oder so. Ne, man hat ja auch selber Spaß an den Sachen. Ne? Das ist ja durchaus drin. Aber ich kenne das auch nur so, dass man als Autor das Ganze testet, bevor man es aufschreibt.
Ja.
Alles klar. Das war unser Workshop zum Thema, wie schreibe ich ein Abenteuer auf? Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle da bleibt, denn wir haben noch eine Stunde, wo wir alle möglichen Fragen von Abenteuergestalten aufgreifen können. Und das machen wir natürlich jetzt. Ich werde aber mal ganz kurz mir noch etwas zu trinken holen und dann geht's weiter. Damit endet dieser Workshop und der nächste Teil ist bereits im Schnitt und wird dann demnächst veröffentlicht werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.